In den letzten Predigten hörten wir über das Verhalten, den Lebensweg und das Wesen der Irrlehrer. Unverstand in geistlichen Dingen und Verdorbenheit in natürlichen Dingen führen sie schließlich zu ihrem eigenen Verderben. Sie sind religiös, ja, aber wie Kain suchten sie einen eigenen Weg zu Gott. Nicht den Weg, den Gott für uns gedacht hat, sondern eigene Gerechtigkeit, eigene Werke sollten sie sozusagen in den Himmel bringen. Sie wollten irdischen Reichtum wie Bileam erwirtschaften oder Stellungen besetzen, die ihnen nicht zugestanden, wie Korah. Für sie ist nicht das Wort Gottes die Grundlage ihrer Lehre, sondern ihr irregeleitetes Verständnis. Sie weiden nicht die Herde, wie es ein guter Hirte tun sollte, sondern sie weideten sich selbst. Sie führen weder zum Wasser, noch sind sie eine Quelle von Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. Denn das, was sie sein sollten als Lehrer, im Gegenteil, sie sind die Klippen, die zum Schiffbruch führen können und Irrsterne, die keine Richtung angeben, wie der Polarstern, nach dem sich die Schifffahrt richtet, um auch im Dunkeln den rechten Weg zu finden. Und solche Irrlehrer sind nicht erst ein Problem unserer Zeit oder der Zeit der Gemeinde, sondern, wie wir dem heutigen Text entnehmen können, gibt es sie schon seit Urzeiten. Ich möchte uns Judas lesen, die Verse 14 bis 19. Judas 14 bis 19. Von diesen, den Irrlehrern, hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen, um mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten: In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihrer eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. In Vers 4 hat Judas schon von dem Gericht über die Gottlosen geschrieben. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Und nun lesen wir, dass schon Henoch über solche Menschen geschrieben hat und geweissagt hat. Henoch wird es nicht geschrieben haben, das wird jemand anders niedergeschrieben haben. Henoch war die siebte Generation der Menschheit. Und er war erst die zweite Generation männlicher Vorfahren unseres Herrn, die starb, besser gesagt, hinweggenommen worden ist. Denn er ist ja nicht gestorben. Obwohl Henoch nur 365 Jahre alt geworden ist, zu damaligen Zeit ein junger Kerl, hat er doch Adam erlebt. Er hat mit Adam sprechen können und hat somit aus erster Hand von der Erschaffung der Welt gehört und konnte sich mit Adam austauschen, wie es denn war im Paradies. Aber was ihn wirklich auszeichnete, war der Umstand, dass er mit Gott wandelte. Das wird nur noch von Noah gesagt. Abraham sollte vor Gott wandeln, das lesen wir in 1. Mose 17,1. Und von uns Gläubigen wird gesagt, dass wir Gott nachfolgen sollen. Henoch und Noah hatten somit eine besondere Gemeinschaft mit dem Herrn. Den jüdischen Apokryphen nach soll Henoch als Bußprediger unter seinen Zeitgenossen gewirkt haben. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass Gott ihn in seine Pläne einweihte, wie er es mit Noah tat, siehe Sintflut, oder mit Abraham, im Fall Sodom und Gomorra. Judas greift somit zwei Warnungen aus den Anfängen der Weltgeschichte auf. Erstens eine Warnung an die Gottlosen, dass das Gericht über sie beschlossen ist. Es wird nicht erst noch gesprochen, es ist beschlossen. Und eine Warnung an die Treuen vor den Gottlosen, dass sie eben nicht auf solche Menschen hereinfallen. Judas wurde von dem Heiligen Geist inspiriert. Das ist uns klar, oder? Und diese Weissagungen sollte er verwenden, damit klar wird, dass Gott nichts verborgen ist. Er weiß alles und er hat es im Voraus gewusst. Nicht erst, wenn es passiert, ab jetzt weiß ich es, sondern er weiß über dich Bescheid, bevor du es tust. Und deshalb steht auch in diesem Vers, der Herr ist gekommen. Perfekt, also Vergangenheit. Jetzt kennt man nicht mal mehr das deutsche Wort. Und nach der hebräischen Grammatik wird etwas schon als geschehen betrachtet, wenn es als sicher gilt, dass es auch eintritt. Wir können nicht sagen, ob morgen die Sonne noch aufgeht. Aber der Herr kann sagen, dieses Ereignis, das Gericht über euch, das wird stattfinden. Das steht fest und dann wird es auch passieren. Das erste weltumspannende Gericht über die Bosheit der Menschheit war die Sintflut. 120 Jahre, nachdem Noah den Auftrag zum Bau der Arche bekam, wurde das Urteil vollstreckt. Das Gericht bestand, aber das Urteil ist nicht sofort ausgeführt worden. 120 Jahre hatten Menschen Zeit, Buße zu tun, und sie taten es nicht. Allerdings fehlte in diesem Gericht die heiligen Zehntausenden, die Henoch ja angekündigt hat. Daraus ergibt sich, dass das Gericht, von dem Henoch sprach, noch aussteht. Diese erwähnten Heiligen könnten Gläubige sein, aber auch Engel. Gläubige werden im tausendjährigen Reich auch Gericht ausüben. Allerdings ist in diesem Zusammenhang eher an Engel zu denken, da sie als Vollstrecker der Urteile angesehen werden. Matthäus schreibt im Kapitel 13, der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verübt aus seinem Reich sammeln. Wir dürfen dabei nicht übersehen, bei diesem Text, dass der Herr mit seinen heiligen Zehntausenden über alle und alle Gottlosen Gericht hält. Alle und alle Gottlosen kommen vors Gericht. Vor einem Strafgericht als Angeklagter kommt man eigentlich nur dann, wenn der Verdacht einer Straftat besteht und diese auch bewiesen werden kann. Die Gläubigen können nicht von diesem Gericht betroffen sein, nicht weil wir es nicht verdient hätten, sondern weil wir eine Verheißung von unserem Erlöser haben. Johannes 5, Vers 24 möchte ich uns da lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die Gnade, dass wir nicht auf unsere Werke vertrauen müssen. Und vor allem, dass unsere Werke nicht zum verdienten Gericht führen. Die vor Gericht stehen, sind die, die das Wort Gottes, seinen Aufruf zur Buße, ausgeschlagen haben. Sie stehen aber nicht vor Gericht, weil ihre Straftaten aufgedeckt werden müssten und sie ihre Taten und ihren Unglauben verteidigen könnten. Das menschliche Gericht hat ja die Aufgabe, Erkenntnisse zu sammeln, dann ein Urteil zu fällen, aber auch, dass der Täter sich verteidigen kann, warum er etwas getan hat. Bei dem Gericht Gottes brauchen keine Erkenntnisse gesammelt werden, keine Zeugen vernommen werden, keine Umstände beleuchtet werden, weil der allwissende Richter alles über den Angeklagten weiß. So, dass der Angeklagte seine Schuld selbst einsehen muss und eingestehen muss. Das ist das Gericht Gottes. Das unterscheidet Gottes Gericht von einem menschlichen Gericht. Und besonders hart wird es den Gottlosen ergehen, von denen Judas spricht. In Vers 15 wird deutlich, dass hier nicht Ausrutscher gemeint sind, dass man mal auf eine falsche Lehre gehört hat, dass man mal den falschen Weg gegangen ist. Es sind auch nicht Menschen, die Gott ablehnen oder ignorieren, wie es Atheisten tun. Schließlich geht es um Menschen, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben. Atheisten normalerweise schleichen sich nicht in die Gemeinden ein. Und diese Gottlosen, sie haben das Wort Gottes verdreht und unseren Herrn Jesus verleugnet. Es sind die Gottlosen, und sie werden für ihre Werke der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und für all ihre harten Worte, die gottlose Sünder gegen den Herrn geredet haben, gerichtet. Die Wiederholung des Wortes gottlos, das ist ja auffällig, verdeutlicht ihre fehlende Ehrerbietung Gottes gegenüber. Auch sie wird der Herr von ihrer Schuld überführen und ihnen ihre Sünde klar machen, sodass sie ohne Entschuldigung sein werden. Ein ernstes Gericht. Die harten Worte gegen Gott offenbaren schließlich ihre Haltung, dass sie die Warnungen Jesu nicht ernst nahmen oder noch nehmen. Der Herr nennt sie Schlangenbrut. Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Das können wir Matthäus 12 lesen. Und weiter sagt er, denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. In Vers 16 beschreibt Judas noch einmal den Charakter der Gottlosen. Aber diesmal verwendet er nicht Bilder, keine bildhaften Worte wie schäumende Wogen, zweimal erstorbene Beute und so, wie er es in den Versen 12 und 13 getan hat. Judas zeigt ihr Verhalten auf. Und das kann jeder Mensch erkennen. Unzufriedene nennt er sie, die mit ihrem Geschick hadern. Da denken wir zuerst vielleicht an Israel in der Wüste. Obwohl sie aus der Sklaverei Ägyptens auf wunderbare Weise errettet wurden, in der Wüste genügend Wasser hatten, zu essen hatten, ihre Kleidung nicht verrottete in den 40 Jahren, beklagten sie sich ständig. Es ist das falsche Essen, es ist nicht genügend Wasser und wir hätten bei den Fleischtöpfen Ägyptens sein sollen. Das ist das Murren. Und das ging sogar so weit, dass sie Gottes Willen, in das Land Kanaan zu gehen, völlig ablehnten. Aber ist es nicht genau das, was wir heutzutage in unserer heutigen Welt sehen? Alles wird teurer, wir haben nichts zu essen. Hier in Deutschland wird alles teurer, ja. Aber schauen wir einmal nach Afrika. Eine Hungersnot droht dort. Da geht es nicht darum, dass sie das Essen ein bisschen mehr bezahlen müssen. Es ist nichts da. Obwohl es vielleicht sogar genügend Essen gibt. Nur es nicht verteilt wird. Weiter richten sich die Gottlosen nicht nach Gottes Willen, denn sie wollen ihre eigenen Lüste befriedigen. Lust an sich ist neutral. Aber wie alles können wir sie positiv oder negativ zu befriedigen versuchen. Lesen wir einmal 1. Mose 3,6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war, und er aß. Das ist ein negatives Beispiel. Warum? Weil Gott verboten hatte, von diesem Baum zu essen, von dem Baum der Erkenntnis. Er hat es ihnen ausdrücklich gesagt. Aber es gibt auch eine positive Lust. Das lesen wir im Psalm 119, Vers 16. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Das ist ein positives Beispiel, Lust zu haben. Merken wir den Unterschied? Es ging um beides Mal um Gesetze. Um Gesetze Gottes, um Gebote Gottes. Aber einmal war die Begierde des Menschen, des Ich, ich will weise werden, vorrangig. Und einmal ging es darum, Gott, deine Gebote will ich erfüllen. Du bist mir wichtig. Ist das Begehren, die Lust auf Gott ausgerichtet, auf sein Wort, dann ist es eine Lust zur Freude Gottes. Ist die Lust auf das eigene Ich gerichtet, so steht sie Gottes Geboten im Weg, führt von ihm weg und letztendlich führt sie ins ewige Verderben. Aber selbst der Herr warnt, dass es nicht nur Freude geben wird im Glaubensleben. Das muss uns klar sein. Wir haben kein Wohlfühlevangelium. Hey, wenn du zum Evangelium kommst, wird es dir immer gut gehen. Du wirst immer lachen. Das lesen wir nirgends. In Lukas 14, 27 lesen wir, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wenn du jetzt nicht schon in diesem irdischen Leben sein Jünger, sein Schüler sein willst, wirst du auch nicht in Ewigkeit bei ihm sein. Das persönliche Kreuz, wie immer es auch aussehen mag, was immer es sein mag, muss man nicht unbedingt lieben. Aber man braucht sich auch nicht bei jeder Gelegenheit darüber zu beschweren, zu meckern. Ach, ich habe es ja so schwer. Ich habe meine Krankheit. Und aber ich muss ja. Das ist nicht gottgefällig. Jesus ist auch nicht freudigen Herzens zur Kreuzigung geschritten. Er hatte Angst. Die Jünger sollten mit ihm beten. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Aber er hat sich still verhalten, wie ein Lamm, das zur Opferbank geführt wird. Er hat keinen Widerspruch gegeben, als man ihn verklagte, nur wo es wirklich notwendig war. Im Gegenteil, er hat sogar für seine Peiniger um Vergebung gebeten. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Den dritten Punkt, den Judas anführt, das ist das Ansehen der Person. Es müssen nicht unbedingt Reiche und Mächtige gemeint sein. Man kann sich auch um Hilfsbedürftige kümmern, um so zum Beispiel Spenden für die eigenen Lüste zu sammeln oder das eigene Ansehen in der Gesellschaft zu erhöhen. Seht mal, was ich hier für die armen Leute tue. Das ist Stolz, falscher Stolz. Natürlich sollen wir den Armen, Witwen und Waisen nicht gleichgültig gegenüber sein. Wir sollen ihnen beistehen, dazu fordert uns das Wort auf. Aber wir sollen es nicht zu unserer Ehre tun. Aber es wäre auch verkehrt, nur solchen das Wort zu predigen. Philippus wurde extra zu dem Kämmerer Äthiopiens gesandt, um ihm das Evangelium zu predigen. Und das in der Einöde, nicht vor vielen Tausenden, sondern in der Einsamkeit. Aber ich befürchte, dass die Reichen und Schönen immer noch etwas mehr Aufmerksamkeit genießen als die, die es im Leben nicht so gut getroffen haben. Ist es nicht viel einfacher, mit einem klugen Menschen zu reden, als vielleicht mit einem, der geistlich etwas zurückgeblieben ist, aus unserer Sicht geistlich zurückgeblieben ist, der nicht so eine hohe Intelligenz hat? Ist es nicht schöner, mit einem Gesunden zu sprechen, als mit einem Leprakranken oder einem Kranken, dem man vielleicht nicht sagen weiß, was man sagen soll zu seinem Trost. Aber genau das sollen wir tun. Die Person nicht ansehen, weder reich noch arm, allen Menschen mit Liebe das Evangelium bringen. Von Gericht, Strafe und Hölle wollen immer weniger Menschen hören. Und leider wird dies auch in den Predigten mehr und mehr umgangen. Gott warnte aber schon immer vor den Folgen der Sünde, des Ungehorsams ihm gegenüber. Sicher, wir brauchen nicht nur von der Hölle sprechen, aber wir dürfen es auch nicht nur am Rande erwähnen, da wir sonst die Warnungen des angekündigten Gerichts gegen die Gottlosen verharmlosen. Der Herr will uns nicht verängstigen. Er zeigt auf, wovor der Gläubige gerettet wurde. Das muss uns auch klar sein. Wir müssen nicht in das Gericht, weil wir Gottes Wort glauben dürfen, weil wir durch seine Gnade vom Tod zum Leben durchgedrungen sind, zum ewigen Leben. Er offenbart uns somit seine Liebe in den Warnungen, weil er schließlich alle Sünde am Kreuz getragen hat. Er hat bezahlt. Aber nimmst du diese Bezahlung auch an? Und wie können wir unsere Liebe Gott gegenüber zeigen, außer durch den Gehorsam, den wir ihm leisten, dem wir ihm schuldig sind? Haben wir sonst noch einen Weg? In den Versen 17 bis 19 wendet sich Judas wieder an die Briefempfänger. Und noch einmal warnt er vor den Auswirkungen der gottlosen Lehre. Geliebte werden sie genannt, wie in Vers 3 und auch noch in Vers 20. Die Briefempfänger wurden von Judas mit dem gleichen Ausdruck genannt, wie Gott der Vater seinen Sohn nannte. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Bei der Nennung der Liebe können wir natürlich fragen, ob Gottes Liebe zu uns gemeint ist oder ob unsere Liebe zum Herrn und untereinander damit gemeint ist. Aber für neutestamentliches Denken gehört beides ganz eng zusammen. Liebe ist unteilbar. Liebe zu Gott ist nicht ohne Liebe zu deinem Nächsten möglich. Und du kannst deinen Nächsten nur wirklich lieben, und dein Nächster ist jeder gemeint, wenn du die Liebe zu Gott hast. Man kann das nicht trennen. Jesus sagt ja auch selber, das zweite Gebot ist dem ersten gleich. Du sollst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele lieben. Und das nächste Gebot ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber was rät uns Judas angesichts des Bösen, wie wir mit ihnen umgehen sollen? Was ist zu tun? Zuallererst fordert er uns auf, sich an die Warnungen zu erinnern, die durch die Aposteln gegeben worden sind. Nicht nur Henoch hat von diesen gottlosen Menschen geweissagt, sondern die Apostel des Herrn haben ihre Erscheinung vorhergesagt. Das lesen wir im 1. Timotheus, im 2. Timotheus. Petrus, wir haben es gerade gehört, warnt davor. Selbst der Hebräer in 13,9 spricht davon. Auch Offenbarung und somit Johannes spricht von diesen bösen Lehrern. Der Herr lässt seine Gemeinde nicht ungewarnt vor den Gefahren, denen sie entgegenzutreten haben. Er warnt uns vor falschen Lehrern, die Wölfe in Schafspelzen sind. Wir müssen es prüfen. Und wenn Sie sich an diese Warnungen erinnern, wenn wir uns daran erinnern, dann sind wir nicht überrascht und wir sind auch nicht entmutigt, wenn es Kämpfe innerhalb und außerhalb unserer Gemeinde aufkommen. Stattdessen sind wir auf diesen Kampf vorbereitet. Wir können uns vorbereiten, weil wir das Wort Gottes lesen können. Wir können uns mit jeder Form der Feindschaft Satans auseinandersetzen, weil sie der Herr beschreibt. So sagt der Herr zu seinen Jüngern, denn es werden falsche Christusse Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Um jegliche Fehler in der Erkennung derer zu vermeiden, von denen die Apostel geweissagt haben, führt Judas noch weitere charakteristische Merkmale auf. Es werden Spötter sein. Es sind nicht nur Leute, die mit allem Scherz treiben und göttliche Dinge ins Lächerliche ziehen. Das machen viele. Aber hier geht es um Menschen, die die Geistesrichtung zur Zeit der Aufklärung Mode waren. Sie waren Spötter. Sie haben alles, was da war, ins Lächerliche gezogen. Voltaire wollte seinen Platz im Himmel für einen Taler verkaufen. Und da ist ein preußischer Hofbeamter aufgestiegen und sagte, wir haben ein Gesetz in Preußen, dass nur jemand, der sein Eigentum auch nachweisen kann, es verkaufen kann. Wenn Sie mir Ihr Eigentum im Himmel nachweisen können, dann kaufe ich es um jeden Preis. Voltaire konnte darauf nichts mehr antworten. Er war ein Spötter. Aber die Spötter der letzten Tage, das sind ernsthafte Spötter, die das Wort Gottes im Namen der Wissenschaft und Vernunft verwerfen und nur das für glaubwürdig halten, was sie sehen. Wie oft hören wir das? Ich glaube nur, was ich sehe. Dabei sehen wir gar nicht mal alles. An was können sie eigentlich glauben? Sie glauben an das ewige Bestehen der Materie, weil sie sich nicht geändert hat, von Anfang an der Schöpfung. Aber sie wird einmal verbrennen, wie wir auch in Petrus lesen. Und wenn sie die Person Christi auch achten mögen, als eine geschichtliche, als eine urkundliche, eine erwiesene Persönlichkeit, dann achten sie ihn aber nicht als Gottes Sohn und schon gar nicht als den Erlöser. Sie verwerfen seine Auferstehung. Und wenn die Auferstehung verworfen wird, dann wird auch seine Wiederkunft verworfen. Und wenn er nicht wiederkommt, dann kommt auch kein Richter. Und wenn kein Richter kommt, dann stehe ich auch nicht unter dem Gericht. Aber genau davor warnt uns ja Henoch, dass sie diesem Gericht schon ausgeliefert sind. Judas führt auch noch einmal die gottlosen Lüste an, die ich eben schon im Vers 16 besprochen habe. Und in Vers 19 lesen wir dann weiter die eigentliche Gefahr, wie sie benannt wird. Das sind die, welche Trennung verursachen. Das ist die Gefahr. Trennung ist wie die Lust auch neutral. Die Apostel mussten sich trennen, um das Evangelium weiterzutragen. Gemeinden trennen sich, weil sie zu groß geworden sind, aber nicht wegen Streitigkeiten. Leider trennen sich die meisten Gemeinden wegen Streitigkeiten. Diese Art Trennung, die Judas anspricht, ist zum Verständnis der Gegner von entscheidender Wichtigkeit. Denn Judas verwendet einen Begriff, der bedeutet, einen Unterschied machen oder Parteiungen. Und das kennen wir aus dem Korintherbrief. Denn ihr seid parteiisch. Die einen nennen sich apollisch, die anderen nennen paulisch, die anderen Judas, Jesus. Wir folgen Jesus nach. Aber wem sollen wir nachfolgen? Jesus und nur Jesus. Die Irrlehrer sehen sich als überlegen an, weil sie glauben, dass sie denen, die treu Gott nachfolgen, überlegen sind, weil sie das Wissen haben. Sie sind überheblich wie die Pharisäer, die ihre eigenen Taten vor Gott priesen, während der reumütige Zöllner zu Boden blickte und Gott bat, sei mir Sünder gnädig. In diesen neuen Bewegungen ein höheres, ein freies Christentum zu propagieren, indem gegenüber das apostolische Denken und Leben als alt und verstaubt angesehen wird, als rückständig, eigenengend gesehen wird, Da ist natürlich so ein freies Christentum schön. Ich darf tun, was ich will. Und daher kommt das Wort Gnosis, diese Erkenntnis, vor der Paulus Timotheus schon warnt, vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die ins Falsche führt. Die Christen alter Art waren nur Gläubige, Pystika, so nannten sie, ist das griechische Wort dafür. Die neuen Lehrer aber brachten Erkenntnis, ich weiß etwas. Religiöse Weltanschauungssysteme, die alles erklären können, jedes Rätsel gelöst haben und ein wunderbares Licht über alles scheinen lassen. Es mag interessant klingen. Es mag interessanter klingen als die Verkündigung, die wir hier von den Kanzeln geben, die nur auf den Glauben verweisen und die von Verlorenheit und Errettung nicht loskommen. Denn das ist ja das, was wir predigen. Du bist verloren oder du bist gerettet. Dazwischen gibt es nichts. Das sollen wir predigen. Wir sollen von der Liebe Gottes sprechen und wir sollen von der Hölle sprechen, in die du kommst, wenn du die Liebe Gottes, die Gnade nicht annimmst. Diese Maxime haben wir. Aber sie sprechen davon, du kannst erlöst sein, obwohl, trotzdem, etwas, was sie meinen, erkannt zu haben. Sie sehen sich auf einer höheren Stufe als den einfachen Gläubigen. Sie sind vom Geist, vom Pneuma erfüllt. Sie sind bessere Gläubige. Sie waren stolz darauf, unter dem wahren Christus aus dem Geist zu leben und taten es nicht. Sie fühlten sich frei von der engen Moral, frei vom Gesetz des Judengottes, obwohl der Judengott genau der gleiche Gott ist, den wir auch haben. Nur mit der Erkenntnis, dass Jesus bereits für uns gestorben ist, den die Juden diese Erkenntnis nicht haben. Und woher nehmen wir das? Aus dem Wort Gottes. Sie sagen, Lehre entzweit, Liebe vereint. Ein Schlagwort wie dieses finden wir in modernen evangelikalen Kirchen, in der Gemeindewachstumsbewegung. Und nun tut Judas etwas, das diese ganze Vorstellung genau umdreht. Gerade die Anhänger dieses neuen Christentums sind in Wahrheit natürliche, wörtlich seelische oder zur Seele gehörende Menschen, die den Geist nicht haben. Obwohl sie behaupten, den Geist zu haben, kannten sie Gott überhaupt nicht. Man stellt sich dann schon mal die Frage, welchen Geist sie dann hatten. Denn der Geist Gottes, der Heilige Geist, war es nicht. Sie lebten und waren doch tot, weil sie geistlich tot waren. Sie waren nie vom Heiligen Geist wiedergeboren. Ihr Glaube war ein Lippenbekenntnis und sie waren Betrüger und sind Betrüger am biblischen Glauben. In Titus 1,16 lesen wir, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Das sagt nicht Paulus, das sagt der Heilige Geist über sie durch Paulus. Wir würden den Ernst der Lage und die Schwere der Auseinandersetzung verkennen, wenn wir in den neuen Predigern und ihren Anhängern einfach nur Gottlose sehen würden, die in ihrer Sittenlosigkeit dahin leben, von der christlichen Lehre überhaupt nichts mehr wissen wollen. Mit solchen Menschen, da würde die Gemeinde vielleicht sogar noch fertig werden. Nein, sie würde fertig werden. Denn sie hätten überhaupt keinen Einfluss auf die Gemeinde, auf die Ortsgemeinden ausüben können. Und man könnte sich auch jetzt fragen, wie ist es möglich, dass solche Menschen unter Christen gefunden und für solche gehalten werden? Denn davon spricht ja der Brief Judas. Sie haben sich in eure Gemeinden eingeschlichen. Aber wir brauchen uns nur umschauen. Wir brauchen nur in die Welt schauen, in unsere eigenen evangelisch genannten, evangelikalen Gemeinden. Was sehen wir da? Und dann entdecken wir, dass es solche Menschen gibt, die hohe Stellungen unter den Christen innehaben, die bedeutende Stellungen auf den Kanzeln des Christentums einnehmen. Und es sind nicht nur die Katholiken, sie sind in den sogenannten evangelikalischen Kreisen, in denen die sagen, dass was Luther in die Wege geleistet habe. Aber sie stellen anstelle des Wortes Gottes, anstelle Christus eine Moral, eine Ethik an höchste Stelle. Und auf jede nur erdenkliche Weise wird die Inspiration der Schrift und die Wahrheiten des Christentums in Abrede gestellt. Die Bibel enthält plötzlich nur noch Gottes Wort und sie ist nicht vollkommen Gottes Wort. Dass die Welt in 7 Tagen geschaffen worden ist, das muss man geistlich verstehen, nicht wörtlich. Das sind die neuen Lehren, die falschen Lehren. Diese Spötter, sie leben nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit. Sie haben Gott eigentlich ausgeblendet, weil sie sich ihren eigenen Gott gesucht haben. Sie haben nie eine wirkliche Wiedergeburt erfahren, nie eine echte Reinigung durch Christi Blut erlebt. Sie haben nicht den Heiligen Geist. Dieses Urteil spreche nicht ich, das spricht die Bibel über sie. Wir leben in der Endzeit. Diese Endzeit hat aber schon zur Zeit der ersten Gemeinde begonnen. Und darum sind die Warnungen aber nicht weniger wert. Ein Riff bleibt eine Gefahr für die Schifffahrt, egal wie alt es ist, egal wie lange kein Schiff mehr dran zerschellt ist. Und wir müssen uns diese Warnungen, die Judas uns gibt und die Petrus uns gibt und die uns die anderen Aposteln geben, immer wieder ins Gedächtnis rufen, um eben nicht an solchen Riffen zu zerschellen. Judas hat uns diese Merkmale aufgezeigt, hat uns die Gefahrenstellen aufgezeigt, damit wir die Gottlosen, die Irrlehrer an ihren Handlungen erkennen können und damit wir die Gefahr nicht gering einschätzen. Eine unterschätzte Gefahr ist eine erheblich größere Gefahr als eine rechtlich eingeschätzte Gefahr oder jemanden, wenn man sie sogar höher einschätzt. Aber wie sollen wir kämpfen? Das werden wir dann in der nächsten Woche, in der nächsten Predigt erfahren, wenn wir denn zum Abschluss des Judasbriefes kommen. Damit wollen wir den Gottesdienst schließen. Wir sind aufgerufen zu kämpfen. Wir sind aufgerufen, uns zu erinnern. Wollen wir es tun, indem wir uns an das erinnern, was in dem Wort Gottes steht? Dass wir das Wort Gottes auch lesen, damit wir uns auch erinnern können. Das, was wir tun können, sollen wir tun. Amen. Wir wollen dann noch einmal aufstehen und zum Schluss beten. Großallmächtiger Gott, ja, du schenkst uns die Warnungen schon von Urzeiten an. Henoch sagte schon über Gottlose aus, was ihnen widerfahren wird, das Gericht zum Tode, zum ewigen Tod, zur ewigen Trennung von dir. Und wir danken dir, dass wir, wenn wir in deiner Liebe sind, wenn wir dein Wort angenommen haben, und zwar vollständig und nicht nur Teil aus deinem Wort, was uns gefällt, sondern dein ganzes Wort, dass wir auf Jesus vertrauen dürfen und diese Gnade annehmen dürfen, dass wir dann zum ewigen Leben hindurchgedrungen sind. Es ist nicht unser Werk, Herr, es ist allein dein Werk. Und darum gehört auch dir allein die Ehre für alles. Und du wirst uns beschützen, weil du uns immer wieder neu warnst und weil wir uns immer wieder auf dich ausrichten und deine Kraft in Anspruch nehmen dürfen. Denn du bist es, der für uns kämpft, auch wenn wir manchmal Werkzeuge in deiner Hand sind. Aber so wie der Hammer jemanden braucht, der ihn schwingt, um den Nagel einzuschlagen, so schwingst du auch uns und hilfst, dass wir gute Werkzeuge sind. die Menschen von deinem Evangelium, von deiner Liebe erzählen und von dieser Liebe die Warnungen nicht rauslassen. Steh uns bei, dass wir das ganze Wort, dein ganzes Wort recht schneiden. Dir zur Ehre, dir zur Verherrlichung und zum Segen für die Menschen. Amen.